Herzlich willkommen bei Mitten im Sport, der Podcast, präsentiert vom Landessportbund Thüringen.
Biathletin Vanessa Vogt ist in der Wintersaison 2020/21 durchgestartet. In der aktuellen Podcast-Folge spricht die 23-Jährige vom WSV Rotterode über ihren Gesamtsieg im IBU Cup, ihre ersten Weltcup-Erfahrungen sowie die aktuelle Situation im deutschen Biathlon. Außerdem verrät die Oberhoferin, wie die eigene Familie sie beim Kaffeetrinken unter Druck gesetzt hat.
Hallo Vanessa, schön, dass du da bist. Gibt sicherlich im Moment jetzt nach dem Saisonende viele Medientermine, deswegen ist es super, dass du Zeit gefunden hast. War eine sehr erfolgreiche Saison für dich mit EBU Cup Gesamtsieg, mit EM-Medaille, Silber im Mixed, mit den ersten Weltcup-Punkten. Wie hast du das alles so erlebt, die zurückliegende Saison?
Hallo erstmal, schön hier zu sein. Die Saison im Allgemeinen war sehr spannend für mich, sehr unerwartet auch. Ich bin einfach schon ein Stück weit auch stolz auf die Saison, was ich da erreicht habe.
Wir haben es angesprochen, EBU Cup Gesamtsieg mit einem riesen Pokal. Ich glaube aber, es war nicht nur ein Pokal, sondern zwei oder drei, die gekriegt hast. Drei. Wo stehen die denn jetzt im Moment?
Also im Moment stehen sie auf der Fernsehkonsole, aber mein Freund hat schon gesagt, das sieht nicht so gut aus. Aber dadurch, dass die Wohnung halt auch nicht so groß ist in Oberhofen mit 80 Quadratmetern, fehlt halt einfach der Platz. Also vielleicht kommt da sogar der ein oder andere Schrank noch her, damit die dann einen ordentlichen Platz finden.
Die Pokale sind ja nicht ganz klein. Fernsehkonsole heißt PlayStation oder wo stehen die jetzt drauf genau?
Ja, nee, nur auf so einen kleinen Tisch, wo das Fernsehen draufsteht. Also es sieht jetzt nicht sehr schön aus, aber sie mussten natürlich erstmal irgendeinen Platz finden.
Da war halt noch nichts eingerichtet, kam ja auch ein bisschen unerwartet, wie du gesagt hast. Du hast jetzt mehrere Einzelsiege geholt, hast aber auch letzten Sommer eine Schulter-OP gehabt. Wo der Erfolg eben so vielleicht nicht vorherzusehen war. Wo kommt der Leistungssprung jetzt her auf einmal?
Das ist eine gute Frage. Im Allgemeinen, glaube ich, war es schon schwer, gerade auch für meinen Kopf, die ganze Schulterproblematik zu haben. Aber ich denke, gerade dadurch, dass ich auch Armläufer war in der Vergangenheit, war die Schulteroperation, auch wenn es blöd klingt, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hatte einfach 8 Wochen klar meine Stöcke und meine Waffen nicht in der Hand, aber ich konnte trotzdem meine Beine trainieren und ich denke, das kam mir auch zugute. Dadurch, dass ich die Waffe wirklich nicht in der Hand hatte, habe ich mir nicht so große Gedanken darüber gemacht, weil ich halt eigentlich schon im Bereich Schießen ein Stück weit gut bin. Aber natürlich ist es für den Kopf, wenn du halt einfach weißt, okay, Geduld ist eh nicht so dein Ding, musst du halt wirklich dich teilweise auch ablenken mit anderen Sachen und halt wirklich ein Stück weit auch ein bisschen vom Biathlon wegkommen. Das war hin und wieder nicht so leicht, aber ja, ich denke mal, ich habe es gut gemeistert und ich kann auch froh sein, dass ich den fixen IBU Cup Start hatte. Der dadurch kam, dass ich letzte Saison auch im IBU Cup Top 6 gesamt war. Genau, und dann war das irgendwie so ein Ball, der dann ins Rollen gekommen ist. Und von einem auf den anderen Tag war es immer besser, ging es immer besser im Laufen. Man muss halt auch sagen, am Anfang war es halt schon schwer, auch zum Schießen zu kommen und zu wissen, okay, im Laufen fehlen halt wirklich noch 2-3%. Du musst jetzt die Null holen. Aber im Endeffekt stehe ich jetzt mit meinen 3 Pokalen und mit meinen Medaillen da und das macht mich natürlich stolz.
Verdienter Lohn war natürlich dann auch das erste Weltcuprennen, also die Premiere zu feiern. Trotzdem vielleicht auch ein bisschen ärgerlich gewesen. Die haben, glaube ich, 2 Sekunden ungefähr zum Verfolger gefehlt. Was geht einem da dann durch den Kopf, wenn man das sieht? Gerade wenn man das erste Rennen macht, denkt man sich, oh Mensch, die 2 Sekunden hätte ich noch irgendwo rausholen können oder ging das nicht mehr?
Also ich bin nach dem Stehenschießen bin ich dann auf die letzte Runde und genau nach der Zwischenzeit kam dann so Platz 56 und dann weißt du schon, du bist halt hier unter der Weltspitze und die können alle laufen, dann war es natürlich auch so für den Kopf wirklich schwer zu sagen, okay, jetzt kämpfe ich nochmal durch, und eigentlich sind meine letzten Runden echt immer gut. Aber ja, die Nervosität, da hat da einfach schon eine krasse Rolle gespielt, wo ich sicherlich auch ein Stück weit verkrampft war auf der Strecke, und an dem Tag war einfach nicht mehr drin. Also natürlich wollte ich es unbedingt, und die Trainer haben mir dann auch an jedem Streckenabschnitt erzählt, okay, jetzt nur noch so und so viele Sekunden und das schaffst du. Und dann an der letzten Zwischenzeit war es Platz 59 und du dachtest, Tisse, okay, jetzt ist nur noch ein Platz. Aber ja, es war einfach nicht mehr drin. Ich habe mein Bestes gegeben und es hatte nicht sollen sein.
Dafür lief es dann beim zweiten Weltcup-Einsatz, beim Weltcup-Finale in Östersund, umso besser. Wobei es auch beim Sprint eine sehr ähnliche Situation war. Ne? Da bist du, glaube ich, 57. geworden. Also auch wieder knapp die 60 gekratzt, die dann für die Verfolge reichen. Ist dir da auch nochmal die Erfahrung vom ersten Mal durch den Kopf gegangen?
Das auf jeden Fall. Es war schon sehr spannend beim Liegenschießen, weil wenn der erste Schuss dann weggeht, kommst du irgendwie so in eine Situation, wo du halt weißt, okay, du brauchst auf jeden Fall die restlichen Treffer, weil ich würde mal schon behaupten, dass gerade die jüngeren Sportler im Weltcup mit 0 oder 1 durchkommen müssen, sonst kann ja keine Chance im Verfolger. Genau, aber dann auf der letzten Runde war es natürlich so, dass ich mir dachte, boah, schon wieder in dieser Situation, aber ja, ich habe mich einfach auch besser gefühlt, gerade weil ich die Erfahrung hatte vom ersten Weltcup-Start und ich einfach ja die Sicherheit auch habe, dass ich die letzte Runde gut machen kann, gut meistern kann. Genau, ich bin da einfach, ich wollte es einfach unbedingt, also da war wirklich der absolute Wille da, das zu schaffen.
Und deine gute Schießleistung kam dir dann im Verfolger umso mehr zugute. Da bist du dann von Platz 57 auf 25 vorgestürmt, 32 Plätze gut gemacht, die ersten Weltcup-Punkte geholt. Wie war das dann? Also wie hast du den Verfolger dann erlebt?
Es ist irgendwie ganz spannend, im Weltcup so einen Verfolger zu laufen, weil du überhaupt nicht weißt, was gerade Phase ist, wer welche Platzierung einläuft. Du kommst ins Ziel und weißt gar nicht, wer hat gewonnen. Und wenn du halt vor dem Fernseher sitzt, ist es ja logisch, dass du das alles so mitbekommst. Aber es war eigentlich ganz spannend, mal zu sehen, wie andere sich das Rennen einteilen. Gerade so in den ersten Runden, wie da die Post abgeht, wo du halt wirklich Schritt halten musst und einfach hinterher mal musst, einfach um die Erfahrungen zu sammeln. Ja, am Schießstand war es auch sehr spannend, weil natürlich im IBU Cup, wenn du dann Verfolgungsrennen hast, dann hast du sicherlich ein Stück weit auch die Konkurrenz am Schießstand. Aber dadurch, dass der Sprint auch so eng war, mit einer Minute 58 auf Platz 60 da zu landen, das war halt krass, weil es ging Schlag auf Schlag in dem Verfolgungsrennen. Genau, aber das hat mir so vor dem Rennen gezeigt, okay, heute ist schon viel möglich, gerade weil die Windsituationen nicht sehr einfach waren. Und wenn du dann halt einfach eine starke Schützin bist, kommt dir das, denke ich, auch nochmal zugute.
Jetzt hast du bei Instagram vor deinem ersten Weltcuprennen so einen schönen Post gemacht und sinngemäß gesagt, endlich hören die Fragen in der Familie auf, wann ich endlich im Fernsehen zu sehen bin. War das wirklich so? Wer hat danach gefragt in der Familie?
Ja, es ist wirklich tatsächlich so. Ja, es ist halt, wenn man auch einen sportlichen Freund hat, ist es halt gerade so, wenn man dann zu Familienfeiern geht, da tun mir dann eigentlich schon meine Geschwister, die vielleicht auch einen wichtigen Job machen, ein bisschen leid, weil du dann eben wirklich an erster Stelle stehst und da wirklich immer gefragt wirst, und wann kommst du endlich im Fernsehen, wann können wir dich endlich betrachten, aber es war halt auch ein Stück weit so, dadurch, dass mein Zwillingsbruder ja schon früher, sag ich mal, im Fernsehen war als ich, und dann wurde da halt auch immer rumgeschmunzelt, okay, wann sehen wir dich dann endlich im Fernsehen? Deshalb war das schon so eine Frage, die sicherlich mich auch beschäftigt hat und wo ich dann einfach froh war, die jetzt beiseite zu legen.
Hast du da Druck gespürt?
Ja, schon.
Du hast deinen Zwillingsbruder angesprochen. Kevin ist Sportfotograf und ist im Weltcup unterwegs, macht viele Fotos. Ihr seid Zwillingsgeschwister. Wie ist das so, wenn der eigene Bruder dann mit an der Strecke ist und Fotos von einem selber macht?
Also prinzipiell bin ich einfach mit der Situation mega zufrieden, weil ja, ich habe letztens schon im Interview gesagt, dass diese vertraute Stimme am Streckenrand natürlich nochmal ein, ja, irgendwie ein Stück weit motiviert, weil man halt einfach weiß, da ist jemand, der einen auch so kennt und halt den ganzen Weg begleitet hat. Genau, es macht echt Spaß, da mit jemandem zu stehen, den man halt einfach so gut kennt.
Es gibt noch eine andere Person, die du sehr gut kennst, der immer als dein Mentor bezeichnet wurde und der jetzt vielleicht überraschend für die Außenwelt, vielleicht nicht überraschend für euch Biathleten, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, Arndt Peiffer. Wie hast du das erlebt und aufgefasst, als es zumindest dann öffentlich wurde? Wusstet ihr das vorher?
Tatsächlich bin ich ja in Nove Mesto nur ein Wochenende gelaufen und die anderen hatten dann am zweiten Wochenende eine Videopräsentation vom Erik Lesser und wussten dann eigentlich Bescheid so über das Ganze, sollten aber dicht halten. Und ich war dann in Östersund, war ich mit der Janina Hettich auf dem Zimmer und sie hat wirklich dicht gehalten. Und dann am Nachmittag hat Arndt das öffentlich gemacht, dass er jetzt seinen Rücktritt bekannt gibt. Genau, und ich war aber irgendwie an dem Tag noch ziemlich fertig von der ganzen Reisesituation, die wir da in Östersund erlebt hatten. Und lag dann im Bett und habe geschlafen. Dann bin ich auf einmal von meinem Handy wach geworden und dann Arndt Peiffer. Und ja, ich gebe heute Nachmittag meinen Rücktritt bekannt. Und stand ich erstmal senkrecht im Bett und habe erstmal Janina angeguckt, was ist denn hier los? Wusstest du das? Ja, ich wusste schon seit einer Woche. Und ja, für mich kam es ehrlicherweise auch überraschend. Hätte ich nicht mit gerechnet, dadurch, dass nächstes Jahr Olympia ist, aber ich sag mal so, er hat so viel erreicht in seiner Karriere und es ist, glaube ich, definitiv ein Sportler, der als Vorbild da fungiert.
Wie ist eure Beziehung gewesen, wenn man Mentor sagt, das ist ja ein allgemeiner Begriff, also wie drückt sich das konkret aus, also inwieweit war er für dich eine Bezugsperson?
Es gab so ein Projekt von der DKB, wo halt ja, die von der DKB gesponsert werden, einfach die Mentorenrolle einnehmen. Da war Arndt erst mit Caroline Horchler eingeteilt. Er selber hat dann aber gesagt, dass es nicht so viel Sinn machen würde und er halt gerne jemanden unterstützen würde, der halt wirklich vielleicht das sogar braucht. Genau, und dann kam das irgendwie so mit mir zustande. Und dann haben wir uns bei der Einkleidung im Oktober sozusagen kennengelernt. Ich kannte Arndt schon davor, aber es war halt so, okay, das ist jetzt der Mentor. Und es war gleich Nummern ausgetauscht. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich gerne melden. Und ja, genau, dann haben wir noch ein kleines Video für die DKB gedreht. Und ja.
Hast du dir bei ihm Rat geholt? Hast du die Nummer einmal verwendet?
Also ich habe tatsächlich ein paar Fragen, auch so nicht vor der Öffentlichkeit oder so, die man dann halt im Video verwendet hat, sondern halt einfach so sicherlich auch private Fragen, die man halt für den Trainingsalltag gebraucht hatte, habe ich mir sicherlich bei ihm die ein oder andere geholt, ja.
Als Thüringer sind wir natürlich auch Biathlon verwöhnt und stolz auf unsere Biathleten. Erik Lesser seit Jahren im Weltcup dabei, aber auch jetzt wieder mit Rückenproblemen bei den letzten Wettkämpfen behaftet gewesen. Wie denkst du, wie geht's mit ihm weiter? Werden wir ihn noch bei der Biathlon-WM in Oberhof sehen? Macht er weiter?
Spannende Frage. Also ich hoffe es sehr, weil ich glaube, er ist halt auch einfach so ein starker Charakter und auch ein Stück weit Vorbild. Und es wäre schon schade, wenn er davor seinen Rücktritt bekannt gibt, weil ich glaube einfach, dieses WM in Oberhof, das ist einfach, ja, einfach was Großes. Da wird auch groß gebaut. Also ich denke mal, das wäre so genau das Richtige zum Abschied.
Ich habe gelesen, dass in eurer Nachbarschaft von eurem Elternhaus Sven Fischer wohnt. Du hattest also gar keine andere Chance, als Biathlet zu werden, oder gab's da keine Werbungsversuche?
Tatsächlich habe ich ihn hin und wieder mal an der Tankstelle getroffen und dann hat er mal nachgefragt, und wie läuft das Trockentraining und wie läuft der Anschlag? Und ja, aber so an sich, also mich hat niemand gezwungen, Biathletin zu werden, aber ist natürlich cool, jemanden so im Ort zu haben.
Oberhof war auch im Januar Thema, als der Biathlon-Weltcup dort war, oder die beiden Weltcups, muss man ja sagen. In diesem Zeitraum hat auch die Landesregierung in Thüringen das Schlittenfahren oder das Rodeln in Oberhof verboten, um den Tourismus dort zu vermeiden aufgrund der Corona-Pandemie. Wir haben dann festgestellt, gerade auch in sozialen Medien, wie so das umgeschlagen ist. Eigentlich sind, wie gesagt, die Thüringer ja auch alle sehr, sehr Biathlon-verrückt, oder die deutschen. Biathlon hat jetzt wieder neben Skispringen die besten Einschaltquoten auch im Fernsehen. Trotzdem ist das dann so ein bisschen umgeschlagen und viele haben gesagt, warum dürfen die Spitzensportler ihrem Sport nachgehen? Im Breitensport ist eben nichts erlaubt, jetzt dürfen wir nicht mal mehr Schlitten fahren. Wie hast du das erlebt? Wie denkst du darüber? Jetzt auch aus den Erfahrungen, die du vielleicht jetzt in der Saison gemacht hast, unter der Corona-Pandemie.
Also grundsätzlich bin ich einfach mega zufrieden, dass wir überhaupt unseren Sport so ausführen konnten, wie wir es wirklich gehabt haben. Natürlich wäre das sicherlich auch Meckern auf hohem Niveau, wenn es um Maske tragen oder so geht. Aber an sich die Situation in Oberhof war sicherlich auch zu dem Zeitpunkt sehr schwer, weil wirklich die kompletten Parkplätze, also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, die kompletten Parkplätze so voll waren. Leute sind Schlitten gefahren, Ski gefahren und das war auch allgemein nicht mehr Corona-konform. Also sicherlich wirkt das für Außenstehende immer, ja, die Sportler ohne Maske und die dürfen trainieren und so, aber wir haben genauso unsere Vorschriften und müssen uns daran halten. Beispielsweise in der Bundeswehr in Oberhof müssen wir auch ganz normal unsere Maske tragen und da schauen einige Leute drauf, dass das auch so passiert. Und ich glaube, das sehen einfach zu wenige Leute. Und dass das dort auch mit der Durchfahrt durch Oberhof auch verboten wurde. Auf der einen Seite war das mal gar nicht so schlecht, weil dann wurde das halt alles aufgelockert. Und jeder hat dann auch gesehen, okay, Oberhof ist nicht nur ein Tagesausziel, wo du halt einfach mal hinkommst und den Tag verbringst, sondern halt einfach, Moment mal, wir haben auch Coronavirus gerade. Es ist aktuell und es betrifft auch jeden. Wir können jetzt hier nicht einfach machen, was wir wollen.
Sicherlich auch immer ein Stück nachvollziehbar, gerade auch zu dem Zeitpunkt, dass die Leute den Weg nach draußen suchen und vielleicht auch gerade die Breitensportler auch ein bisschen, neidisch ist das falsche Wort, aber eben auch gern für sich so das Sporttreiben wieder erlaubt haben möchten. Muss halt dazu sagen, für euch ist es Beruf und ihr unterzieht euch regelmäßig einem Test und das ist halt der Unterschied am Ende zu Breitensportlern, den es da gibt, dass man eben Infektionsketten schnell unterbrechen könnte, theoretisch. Trotzdem natürlich auch insgesamt ist die Situation nicht ganz einfach und wir wünschen uns alle am Ende das Gleiche, dass das Breitensport wieder auch stattfinden kann. Aus jedem Breitensportler gehen ja am Ende auch Leistungssportler hervor, ne? Jeder auch gleich angefangen. Wenn man jetzt so die Situation sieht, ihr wart in der Blase als Sportler, das heißt immer so schön jetzt als Begriff Blase. Ihr durftet ja nicht mal selbst einkaufen oder irgendwas am Ende. Bist du froh, dass du jetzt wieder ein Stück weit frei bist nach der Saison oder mal auch irgendwo in den Supermarkt gehen zu können oder wie hast du das erlebt?
Ja, wie gesagt, also meckern mag ich da überhaupt nicht. An sich, es war eine spannende Saison. Es war halt auch dadurch, dass du wirklich sogar fast nur eine Versuchsperson hattest, also deine Zimmerkollegin. War es schon echt spannend, das alles mitzuerleben. Aber ja, es ist jetzt, war jetzt nicht krass anders oder irgendwie natürlich mit Maske immer rausgehen und alles. Aber dann hat man eben mal nicht eingekauft nachmittags, dann ist man lieber nochmal joggen gegangen. Also es war jetzt wirklich nicht schlimm. Natürlich die Corona-Tests alle 3 Tage, das war schon, muss ich sagen, gut, dass es nur Mund war und nicht ständig Nase. Aber an sich, ja, ich glaube, wir können einfach dankbar sein, dass wir überhaupt unseren Sport so ausführen konnten.
Die Biathlon-Situation in Deutschland war ein großes Thema in dieser Saison, weil vielleicht auch die WM nicht ganz so erfolgreich verlief, wie man sich das gewünscht hat oder wie man es vielleicht auch aus der Vergangenheit einfach gewohnt ist. Es gab dann eine große Diskussion, es kommt nichts nach aus dem Nachwuchs. Der letzte Wettkampf hat das vielleicht, der letzte Weltcup-Station in Östersund hat das vielleicht auch nochmal ein Stück weit revidiert, mit guten Leistungen auch von anderen, nicht nur von dir. Wie siehst du das? Also du bist ja jetzt mit 23 Jahren noch fast Nachwuchsathletin, kann man fast sagen, stößt da jetzt langsam in die Weltspitze mit rein. Wie siehst du die Situation im Biathlon in Deutschland?
Natürlich sehe ich es auch teilweise schwierig, aber man muss halt auch einfach sagen, dass es einzelne Talente gibt, die findest du so selten. Die findest du in Norwegen selten, die findest du bei uns selten. Also da spreche ich jetzt von Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner. Da muss man wirklich ja, ein krasses Talent mitbringen. Und dann gibt es sicherlich eine Breite, die halt einfach Motivation mitbringt, die halt einfach den absoluten Willen zum Leistungssport mitbringt. Und da will ich gerade nochmal sagen, das ist ja auch so thematisiert worden, die deutschen Nachwuchsathleten haben nicht mehr den Willen zum Siegen. Also man muss halt wirklich sagen, ich mache den Leistungssport nicht aus Spaß. Natürlich ist es ein Stück weit mein Beruf, aber es ist einfach mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Und es macht einfach mega Spaß, da vorne mitzulaufen. Und natürlich will man ganz oben stehen. Das steht außer Frage, denke ich. Aber gerade diese Saison hat man ja gesehen, dadurch, dass der IBU Cup erst im Januar losging, hatte man auch gar keine Chance, sich da richtig bei den Großen, sag ich mal, anzubieten. Von daher, das darf halt irgendwie nicht vergessen werden. Und dass natürlich im Dezember vielleicht nicht so die Talente im Weltcup dann gesichtet wurden, ist damit halt auch klar. Und man muss halt leider auch sagen, und das ist jetzt auch so das Tragische am Coronavirus, dass halt einfach die Breite nicht mehr da ist an Sportlern, wie man es zum Beispiel in Norwegen hat. Da hat man so viele junge Sportler, die einfach Lust haben auf diesen, ja, auf diesen Sport. Und das hat man gerade, wenn jetzt das alles wegbricht durch das Coronavirus, gerade nicht gegeben. Und das ist irgendwie schade.
Für dich persönlich stand die Vorbereitung auf die letzte Saison ja gar nicht unter so einem guten Stern mit der Schulter-OP. Ist da jetzt alles gut? Hält da alles? Oder wie geht's mit der Schulter da jetzt weiter?
Tatsächlich war ich am Montag beim MRT und habe das nochmal alles abchecken lassen. Das war nämlich vorher klar, dass wir das auf jeden Fall nach der Saison nochmal abchecken lassen, weil ich meine, eine höhere Belastung als beim Biathlon kannst du gar nicht haben mit dem Stockeinsatz und mit dem Schießen. Deshalb nochmal das Kontroll-MRT und da war jetzt aber alles gut. Also das, was sich gebildet hatte, hat sich jetzt wieder rückgebildet oder entwickelt. Das ist natürlich umso besser dann auch für die Vorbereitung.
Und mit deinem IBU-Gesamt-Cup-Sieg hast du ja auch für den ersten Weltcup jetzt schon dein Startrecht sicher. Hoffen wir natürlich, dass da nichts passiert gesundheitlich und du das dann auch wahrnehmen kannst. Wie erholst du dich jetzt noch in den nächsten Wochen oder wie sehen jetzt auch die nächsten Wochen und Monate für dich aus?
Ehrlich gesagt, durch das Schulterproblem gibt es gar nicht so richtig Pause für mich. Wir hatten zwar mal überlegt, ein paar Tage rauszukommen, aber ja, das gestaltet sich jetzt eher schwierig, weil man muss auch sagen, die neue Saison beginnt in 4 Wochen und ich muss jetzt aber durch die Schulter Reha-Maßnahmen in Betracht ziehen und da muss man auf jeden Fall 3 Wochen planen und wenn man es mal so sieht, muss ich halt nächste Woche dann einfach anfangen, meine Schulter da schon ein Stück weit drauf vorzubereiten, okay, im Mai geht's wieder los, weil man will ja nicht bei Null anfangen. Genau. Und deshalb heißt es jetzt erstmal nicht so viel Pause. Natürlich, das Gewehr ist in die Ecke gestellt und nicht so viel am Biathlon zu denken, ist, glaube ich, jetzt schon wichtig. Aber dann geht es auf jeden Fall wieder los.
Getreu dem Motto, erfolgreiche Wintersportler werden im Sommer gemacht, geht es dann im Mai wieder los. Was darf man von dir denn in den nächsten Jahren noch erwarten? Also was sind deine Ziele? Und vor allem, wie wird die Familie reagieren? Was sind die nächsten Fragen, Forderungen, die da aufkommen? Wo wird der Druck gemacht?
Also ich denke, mein nahes Fernziel, sage ich mal, ist schon auf jeden Fall die Biathlon-WM in Oberhof 2023. Da will ich auf jeden Fall am Start stehen. Ob es dann um Medaillenplatzierungen geht, das ja, wird man dann einfach sehen in meiner Entwicklung. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ziel, was ich vor Augen habe.
Die Schießleistungen der Deutschen waren dieses Jahr nicht ganz so gut. Vielleicht ist das ja genau das, wo du auch mit deinen guten Schießleistungen dann reinstoßen kannst. Vielleicht auch in der Staffel als Startläuferin oder so. Wir sind gespannt, wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass es da auch familiär nicht demnächst beim nächsten Kaffeekränzchen den Druck gibt, vielleicht in die Frage kommt, wann ist der erste Podiumsplatz drin. Also vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wünschen dir alles Gute, vor allem auch der Schulter. Für die nächste Saison und die nächsten Jahre. Und jetzt wünschen wir dir erstmal gute Erholung nach der anstrengenden Saison und würden uns freuen, bald wieder von dir zu hören, zu lesen und dich zu sehen im Fernsehen.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mitten im Sport, der Podcast, präsentiert vom Landessportbund Thüringen.